Guten Morgen, es kommen immer mehr Leute. Ist interessant. Schön, schön sind ihr alle da. Ich bin Stefan Kiem, Pfarrer von der FEG. Und wir haben heute ein ganz heißes Thema. Also es ist wirklich eine Herausforderung. Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle werfen? Dass es eine Hölle gibt, da möchte ich noch mal ganz kurz auf das Blatt herweisen. Es hat beim Ausgang die Blätter. Himmel und Hölle, ein Blick ins Jenseits. Da ist unter anderem auch das Thema doppelter Ausgang. Also, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Darauf bedient euch, wenn ihr das noch nicht habt. Und ich glaube, jeder vernünftige Mensch muss sagen, der biblische Glaube an eine ewige Hölle ist schwierig zu verstehen. Nein, da sind wir noch zu weit. Hätten wir es nicht viel lieber, einfach einen Gott, der einfach nur lieb ist, der nett ist und wo niemand bestraft und ja, wo am Schluss durch die Liebe einfach alles so zudeckt wird und schön und nett ist. Weil die meisten Menschen sind doch eigentlich ganz okay. Man könnte vielleicht sagen, ja, so ein Hitler, den würde man vielleicht schon eher in der Hölle sehen. Oder irgendwelche Kinderschänder oder Terroristen. Aber die meisten sind doch eigentlich ganz okay. Und vielleicht hoffen wir insgeheim gleich noch so auf eine zweite Chance denn nach dem Tod. Oder dass es gleich noch irgendwie so eine Allversöhnung gibt. Wir möchten heute zwei Bibelstellen intensiv anschauen. Und die werden uns die Hoffnung nehmen, dass es noch es eine Allversöhnung oder so etwas Ähnliches geben wird. Im 2. Thessalonicher 1, Vers 6 bis 9 lesen wir Folgendes. Denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient hat. Über die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Und eine zweite Stelle, die möchte ich einfach nur vorlesen, Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Ich möchte einsteigen mit dieser Aussage. Denn so wahr Gott gerecht ist. In unserer Kultur wünschen wir uns einfach einen lieben Gott. Und oft tun wir den dann auch so selber zusammenbasteln und nennen ihn auch den lieben Gott im Himmel. Der liebe Gott im Himmel. Er ist zuständig für unsere Wehwehchen, für unsere Bobos, dass es uns möglichst gut ergeht, dass wir gesund sind, dass wir Erfolg haben. Das ist der Gott, den wir uns wünschen. Ein Gott, der Menschen bestrafen soll, das macht uns unheimlich Mühe, wenn eben dann höchstens die bösen Menschen. Aber ich habe ja noch nie jemanden umgebracht. Warum sollte er mich und viele andere überhaupt bestrafen wollen? Und zudem, wir sind ja Christen, wir haben die christliche Botschaft vom Kreuz. Jesus ist ja für alle Sünden gestorben. Es ist ja eh alles in bester Ordnung. Ich finde es interessant, dass wir Menschen uns doch eigentlich sehr für Gerechtigkeit einsetzen. Ein Verbrecher soll doch eine angemessene Strafe kriegen. Spätestens dann, wenn es mich persönlich betrifft oder jemand, der mir nachsteht, der Ungerechtigkeit erfährt, dann regt sich in mir das Gerechtigkeitsempfinden. Sind wir auch schon mal benachteiligt worden? Vielleicht in der Schule? Vielleicht beim Verteilen von dieser feinen Schwarzwälder-Torte? Und du hast einfach immer ein kleineres Stück gekriegt als Kind. Das ist doch unfair. Oder du hast ein neues Auto gekauft und der Verkäufer hat vom maximalen Bonus geredet. Mehr geht einfach nicht mehr. Und eine Woche später kauft dein Nachbar das gleiche Auto mit der gleichen Ausstattung, alles drum und dran und hat es für 5'000 Franken billiger gekriegt. Von wegen maximalen Bonus bist du einfach über den Tisch gezogen worden. Oder du arbeitest in einer Firma und dann stellen sie einen neuen Mitarbeiter ein, der hat keine Ahnung vom Business, arbeitet neben dir am Werkbank und verdient mehr als du, der schon 10 Jahre in dieser Firma arbeitet. Also wenn mir so Sachen passieren, da regt sich bei mir etwas. Da kommt bei mir ein Gerechtigkeitsempfinden hoch. Und sowieso, Mörder und Verbrecher sollen doch ihre verdiente Strafe kriegen. Das gibt ein bisschen Genugtuung für die Hinterbliebenen. Und jetzt heißt es von Gott, denn so wahr Gott gerecht ist. Wie soll Gott gerecht sein, wenn er die Schuld von den anderen, aber auch von mir, nicht ahnden darf? Wenn er einfach so den Schwamm drüber blusseln machen und alles wieder einnivellieren und alles ist wieder gut. Wie soll da Gott gerecht sein? Es gibt einen Gott, wo Gerechtigkeit schaffen wird. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Der Wunsch nach Gerechtigkeit fordert Belohnung und auch Strafe. Wir Menschen haben Mühe mit dem. Wir wollen das nicht wahrhaben. Aber wäre es nicht gescheiter, wir würden anstatt Gott unseren Wunsch anpassen, unsere Wünsche an Gottes Realität anpassen. Denn so wahr Gott gerecht ist, er wird dir zur Rechenschaft ziehen, wo ihn nicht als Gott anerkennen, wo das Evangelium von Jesus Christus nicht annehmen. Wer Jesus Christus auf der Erde ablehnt und gottlos lebt, wird genau das kriegen. Er wird gottlos bleiben in alle Ewigkeit. Und das ist nichts anderes als die Hölle. Von Gott trennt sie in alle Ewigkeit. Die Strophe wird beschrieben als ewiges Verderben, ewige Trennung von Gott, von seiner Macht und Herrlichkeit. Und es ist ein Irrtum zu glauben, dass ein richtender Gott kein liebender Gott sein könnte. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Gerechtigkeit und Zorn. Das Gegenteil von Liebe wäre Hass und Gleichgültigkeit. Ich glaube, ein liebender Gott, der muss gerecht sein. Ich glaube, ein liebender Gott, der muss zornig werden über dem Unrecht, das geschieht. Ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Gottes Zorn, sein entschlossenes Handeln gegen Sünde und die Wiederherstellung von Gerechtigkeit, das hat doch gerade mit Liebe zu tun. Gott sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, dass er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Absicht. Wer das aber ablehnt, der muss auch Konsequenzen tragen. Denn so wahr Gott gerecht ist, Gott ist ein gerechter Richter. Und zwar aus folgendem Grund. Er wird jedem das geben, was er verdient. Die Bibel zeigt uns, dass die ersten Menschen alles geniessen durften. Sie haben ein wunderbares Paradies gekriegt. Und sie haben alles geniessen, bis auf eine Kleinigkeit. Eine klitzekleine Kleinigkeit hat Gott gesagt, esset nicht von dem Baum. Vom Baum, von der Erkenntnis und von dem Wort. Denn wenn ihr das macht, dann sterbt ihr. Nur das eine, lernt das sein, das ist Gift für euch. Das bringt euch um. Ich glaube, die Möglichkeit hat müssen bestehen, dass der Mensch hat können zeigen, ich liebe meinen Schöpfer. Aber es hat nur eine Sache gegeben, von Abertausenden von Sachen. Eine Sache, dass der Mensch hat können sagen, ich liebe meinen Schöpfer. Ich möchte das mit einem Bild vergleichen. Stell dir vor, du heiratest und dann sind sie verheiratet und dann tust du deinen Partner, deine Frau oder deinen Mann in dein Haus einschliessen, sodass sie nicht raus kann und niemand kann rein, außer du. Fenster vergittern, keine Chance. He? Bist du dir sicher, dass deine Frau dir treu bleibt oder dein Mann dir treu bleibt? Natürlich. Sie kann ja gar nicht anders, oder er kann ja gar nicht anders. Bist du dir aber auch sicher, dass dich deine Frau oder dein Mann wirklich liebt? Das bist du nicht sicher. Sie kann dich gedanklich betrügen, sie kann dich verachten, sie kann dich hassen. Du weißt nicht, ob sie dich liebt. Wenn du sicher willst sein, dass dein Partner dich liebt, musst du ihm die Freiheit geben. Liebe bedeutet immer die Freiheit geben. Und jedes Mal, wenn sich dein Partner für dich entscheidet und dich nicht betrügt und dich nicht hintergeht, ist das ein Liebesbeweis zu dir. Und Gott hat eine klitzekleine Möglichkeit gegeben, dass der Mensch immer zeigen kann, ich liebe dich wirklich, mein Schöpfer. Und was macht der Mensch? Und mal ganz ehrlich, sind wir heute anders? Verbiet einem irgendetwas, nur eine Sache. Er macht genau das. Er probiert es aus. Die Menschen sind heute nicht anders als damals. Sag dem Kind, du darfst nicht von dieser Torte essen. Geh aus dem Zimmer und dann wird geschnaust. Aber nicht einmal das haben wir Menschen fertig gekriegt. Der erste Mensch hat treu zu Gott gebrochen und hat die ganze Menschheit in Abgrund gezogen. Und einmal aus dem Paradies vertrieben, gibt es jetzt Tausende und Abertausende von Möglichkeiten, Gott zu zeigen, dass wir ihn nicht gern haben. Die Sünde hat Einzug gehalten. Wir haben Abertausende Möglichkeiten, Gott zu zeigen, dass wir ihn nicht gern haben. Wir Menschen wollen uns selber Gott sein. Und als Volk sind wir geistlich gestorben. Geistlich tot sein heisst, ohne eine Beziehung mit Gott zu leben. Das ist unser Zustand. Die Bibel sagt im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Da kommt bereits Hoffnung auf, schauen wir später ein bisschen an. Aber jetzt zuerst der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Wer die Bibel liest und ehrlich zu sich selber ist, merkt, ich kann nicht genügen aus eigener Kraft vor Gott. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und wenn wir Adam und Eva verurteilen für den einen blöden Schritt, den sie gemacht hat, ich vermute, wir haben das alle auch gemacht. Und sonst haben wir es heute schon x-mal gemacht. Jeder Mensch steht unter der Sünde. Und die Folge der Sünde ist, dass wir von Gott getrennt sind. Und das ist die Hölle. Da fängt die Hölle bereits an. Und wenn Gott einfach nur gerecht wäre und jeden Mensch in die Hölle schicken würde, wäre das das, was wir Menschen verdient hätten. Gott wäre absolut gerecht, wenn er jeden Mensch einfach in die Hölle schicken würde. Das wäre Gerechtigkeit. Aber Gott sei Dank ist Gott nicht so. Er ist gerecht und gleichzeitig voller Liebe, Gnade und Güte. Der zweite Teil nochmal von Römer 6, 23. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich möchte an dieser Stelle Offenbarung 20,15 einschieben. Ich habe den Vers schon vorgelesen. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Warum ist jemand im Buch vom Leben eingetragen oder warum ist er nicht eingetragen? Die Antwort haben wir in Römer 6, 23 gelesen. Es ist Gottes Geschenk, seine Gnade, seine Liebe zu uns Menschen, was verhindert, dass wir aus dem Buch rausgestrichen werden. Am Kreuz ist Jesus gestorben, damit wir Menschen können ewiges Leben haben. Er hat gezahlt, damit wir nicht in die Hölle müssen. Er ist selber in die Hölle gegangen. An Karfreitag, da sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war die Hölle. Und das Fantastische ist, am Kreuz treffen Gottes Gnade und Liebe und seine Gerechtigkeit in einem Punkt zusammen. Jesus hat für alle Schuld gezahlt, von der ganzen Menschheit, für alles, was wir verbockt haben und für das, was wir noch machen auch. Jesus hat gezahlt. Und Gottes Zorn kommt, wird zufriedengestellt am Kreuz von Golgatha. Seine Gerechtigkeit wird zufriedengestellt. Und er ist selber der, der zahlt, das zeigt uns seine grosse Liebe zu uns Menschen. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Und noch eine Ergänzung aus Johannes 14. Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Heute ist es wie bei den Menschen ganz am Anfang. Einfach umgekehrt. Sie haben eine Möglichkeit gehabt, zum Gottes Liebe nicht zu beweisen, zum Sündigen. Und heute gibt es eine Möglichkeit, um zu Gott umzukehren. Und das finde ich so faszinierend. Gott macht nicht 10 Pfade der Tugend oder so irgendetwas. Und mega kompliziert, dass man zurückkommen können zu Gott. Nein, es gibt nur einen Weg. Es ist ganz simpel. Ganz einfach. Vertrau dein Leben Jesus an. Also einfacher kann man es nicht machen. Es geht wirklich nicht einfach. Du musst nichts tun. Du darfst einfach dein Leben Jesus anvertrauen. Und Gott schenkt dir Gemeinschaft mit ihm selber. Ganz simpel und einfach. Also nichts Kompliziertes, was uns Menschen schwer machen würde. Ein einfacher Weg. Jesus hat alles am Kreuz für uns da. Für jeden Menschen auf dieser Erde. Und in dem Sinn wirft Gott auch niemand in die Hölle. Sondern wir wählen, was wir wollen. Du wählst die Hölle, wenn du den Weg mit Jesus nicht annimmst. Wenn wir das Opfer von Jesus gleichgültig beiseite lassen, dann bleibt am Ende einfach die Gottverlassenheit. Wir haben es quasi selber gewählt. Ob Gemeinschaft mit Gott oder Gottverlassenheit. Der C.S. Lewis hat sinngemäß gesagt, am Ende gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen sagen, dein Wille geschehe, also Gottes Wille. Und das ist gut. Und es gibt die anderen Menschen, wo Gott sagt, dein Wille geschehe, also der menschliche Wille. Und der führt in Gottverlassenheit. Bevor wir zu unserer Fragerunde kommen, möchte ich noch ein Thema aufgreifen. Was ist mit all diesen Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Weil die Frage wird garantiert kommen. Nun, was ist mit diesen Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Gott gibt auf das eine Antwort. Im Römerbrief Kapitel 1 und 2, ich bitte euch, leset das einmal durch. Römerbrief Kapitel 1 und 2. Im Römerbrief Kapitel 1 lesen wir, dass die Menschen nicht deshalb unter Gottes Zorn stehen, weil sie das Evangelium von Jesus abgelehnt haben, sondern weil sie anstelle vom Schöpfer Gott die Schöpfung und Götze anbeten. Ich möchte dazu einen Ausschnitt lesen aus dem Römerbrief 1. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Die Menschen haben keine Entschuldigung. Und noch ein paar Verse aus dem Römer 2. Wenn die, die das Gesetz Gottes nicht kennen, sündigen, werden sie wegen ihrer Sünde verloren gehen, ohne dass das Gesetz dabei eine Rolle spielt. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes der Herr nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen. Also Gott sagt da, das Gesetz Gottes ist im Mensch veranlagt, das ist vorhanden. Und wenn wir weltweit schauen, also jemandem das Leben nehmen, ist bei allen Völkern etwas Negatives. Natürlicherweise ist bei den meisten Stählen etwas Negatives. Also der Mensch weiss eigentlich, was gut und was böse ist, weitgehend. Natürlich hat es Anpassungen gegeben und Verträge. Es geht dann weiter in Vers 15, ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Und da redet er von den ungläubigen Menschen. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigung in ihren Gedanken. Also unser Gewissen checkt es eigentlich. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Es kommt etwas Weites dazu. Im Predigerbuch, Kapitel 3, Vers 11, lesen wir, dass der Mensch eine Sehnsucht ins Herz gegeben ist, eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Also die Menschen suchen grundsätzlich nach Gott. Und wenn wir mal schauen, wie viele Religionen es gibt auf der ganzen Welt. Ich sage auch, Atheismus ist auch eine Religion. Eine Antireligion. Aber die glauben auch an etwas. Der Mensch ist zutiefst in ein religiöser Mensch. Und sucht Gott. Und die Bibel sagt, was der Mensch mindestens erkennen kann, anhand von der Schöpfung, ist, dass es einen Schöpfergott gibt. Einverstanden? Jetzt, das steht da in der Bibel, aber ich sage das einfach mal. Ist es möglich, dass Menschen bei Gott sein werden im Himmel, die zwar nie von Jesus gehört haben, aber anstatt Götze und Schöpfung einen Schöpfer arbeitet haben? Ich weiß es nicht, ob es so Menschen gibt. Aber es wäre durchaus möglich. Bei all diesen Überlegungen möchte ich einfach abschließend sagen zu dem Block, ich glaube, Gott ist gerecht. Das wird immer wieder betont. Das haben wir heute ja gelesen. Und wie Gott mit Menschen wird umgehen, die nie von Jesus gehört haben, die aber einen Schöpfer arbeitet haben, da bin ich schon noch gespannt, wie das im Himmel sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen im Himmel hat, die nie von Jesus gehört haben. Aber ich weiß es nicht. Als Menschen, als Christen mögen wir die Tatsache von der Hölle nicht. Aber so zu tun, als gäbe es die nicht. Und das ist eine Bemühung heute. In der Christenheit gibt es eine grosse Strömung, die die ewige Verdammnis ablehnt. Auch unter evangelikalen Christen. Und ich habe so Freunde, die das so sagen. Und ich empfinde das als grob fahrlässig. Ich kann es nicht anders sagen. Ich empfinde das als grob fahrlässig. Weil, stell dir vor, du hast eine tödliche Krankheit. AIDS zum Beispiel. Und du gehst zum Arzt und der Arzt sagt, ja, es ist schon gut, es kommt alles gut am Schluss. Und er hat ein Heilmittel gegen AIDS und sagt dir einfach, es ist schon gut, es kommt schon gut. Und gibt er das Heilmittel nicht, er stellt es nicht einmal vor. Das ist doch absolut grob fahrlässig. Und wenn es die Hölle gibt, und von dem gehe ich aus, und wir das Heilmittel haben, Jesus, dann dürfen wir doch die Tragik und Dramatik nicht auflösen und sagen, ja, vielleicht redet Gott am Schluss gleich noch alle, es gibt ein paar Tendenzen oder Ideen dazu. Für mich ist die gute Nachricht von Jesus, die auch das Schwere von der Hölle beinhaltet, Ansporn und Motivation. Und Gott sagt, ich wiederhole mich da nochmal, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und Worte erkennen. Das ist das Ziel. Und ich glaube, die Botschaft, die müssen wir leben und verkünden. Und wenn uns jemand fragt, ja, glaubst denn du an eine Hölle? Dann stehen wir doch dazu. Auch wenn wir nicht alle Antworten haben, und wenn viele Fragen offen bleiben. Ich möchte beten und dann soll noch eine Zeit sein, wo wir Fragen stellen können. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir. Hast du mit Jesus einen Ausweg geschaffen aus dieser ewigen Verlorenheit? Und wenn ich die Bibel lese, dann stelle ich einfach fest, das ist wirklich eine Dramatik. Und wir leben einfach in einer Welt, die so gemütlich und bequem geworden ist, dass wir das Thema Hölle auf die Seite schieben, dass wir das gar nicht im Wind hören. Dass es auch von vorgestern klingt. Aber dein Wort ist top aktuell und nicht von vorgestern, sondern es ist Realität. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du doch nochmal Gnade schenkst, dass nochmal viele Menschen erweckt werden von deinem Wort, von deinem Geist und dich erkennen. Du siehst, wie viele Menschen gehen einfach so gleichgültig dieser Ewigkeit entgegen. Und ich bitte dich, hilf du uns, dass wir am Arbeitsplatz, auf der Straße, wenn wir Menschen begegnen, unter Verwandten und Freunden, unter Nachbarn, einfach dafür dein Salz und Licht sein. Schenk uns das. Schenk uns einfach Begegnungen, wo wir das können, in der nächsten Woche. Ich bitte dich um deine Gnade. Und danke, Jesus, hast du gezahlt, hast du uns erlöst und können wir durch dich ewig leben. Amen.